Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Ja, hallo bei Strom zum Anfassen und diesmal mit einer Begrüßung der besonders tierischen Art. Ich bin heute nicht im Studio, sondern draußen in der Natur und zwar ganz genau unter einer 50 Hertz Höchstspannungsleitung östlich von Berlin. Das ist mitten im Wald bei Altlandsberg. Und hier habe ich mich verabredet mit Jana Schramke, einer Kollegin aus dem Netzbetrieb. Und sie ist nicht für das verantwortlich, was in den Leitungen passiert, also für den Transport des Stroms, sondern für das, was unterhalb der Leitung geschieht, nämlich für die Pflege der Stromtrassen. Hallo Jana.
Hallo Volker.
Ja, schön, dass wir uns hier getroffen haben an diesem Höchstsommertag. Temperatur steigt so langsam über 30 Grad, aber wir stehen hier schön im Schatten. Vielleicht kannst du, bevor wir uns über das unterhalten, was hier draußen jetzt passiert, erstmal sagen, was ist eigentlich dein Job bei 50 Hertz?
Ja, mein Job ist die Organisation und Koordination von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Netzbetrieb. Nebenbei durfte ich mich aber auch mit solchen Projekten hier beschäftigen.
Also Schafe und Ziegen streicheln.
Naja,
Traumjob.
Traumjob. Streicheln vielleicht nicht, eher angucken. Sind ja keine Haustiere so in dem Sinn. Aber ja, durfte ich mich dafür einsetzen, dass wir die Trasse hier in dem Fall ein bisschen ökologisch wertvoller gestalten durften.
Und zwar eben mit Hilfe dieser Tiere, die man jetzt im Hintergrund schon hört. Das sind Schafe überwiegend, aber auch ein paar Ziegen darunter. Die meisten Leute bei uns bei 50 Hertz, oder ich weiß nicht, ob sie meisten sind, aber sehr, sehr, sehr viele haben natürlich einen elektrotechnischen Hintergrund, Berufshintergrund. Mhm. Wie ist das bei dir? Was ist, bist du von Berufswegen, von der Ausbildung her?
Ich habe damals Ökologie und Umweltschutz studiert mit Schwerpunkt Landschaftsplanung, Naturschutz. Mhm. Und das hat mir natürlich hier auch geholfen. Ne? Da konnte ich das ganz anders einschätzen, was möglich ist. Mhm.
Bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Also man sieht ja jetzt hohe Strommasten und eine ganz typische Freileitung, wenn man in die eine Richtung und in die andere Richtung guckt. Aber weißt du, wo führt das in die eine Richtung hin, zu welchem Umspannwerk und in die andere Richtung, damit man es so ein bisschen verorten kann?
Ja, das ist eine 380 kV Freileitung. Und die geht von Neuenhagen nach Breilack.
Also ein sehr, sehr langes Stück, geht also mitten durch Brandenburg. 380 kV, hast du also schon gesagt, das ist eine Höchstspannungsleitung.
Ja.
Nochmal zur Orientierung zu Hause, 230 Volt, hier sind es 380. 1000 Volt, deswegen hohe Masten und auch diese Leiterseile müssen einen entsprechenden Abstand zum Boden haben. Mhm. Und das ist genau das Ding, worum es eben bei der Trassenpflege auch geht. Ja, um mich auf den heutigen Besuch vorzubereiten, habe ich natürlich vorher wie immer meinen kleinen KI-Assistenten Scotty um Hilfe gebeten. Und er hat das hier herausgefunden.
Unter Stromtrassen passiert mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Wo früher oft die gesamte Vegetation entfernt und der Boden gemulcht wurde, setzt man heute auf ein deutlich klügeres Prinzip. Hinter dem ökologischen Trassenmanagement steckt die Idee, die Flächen unter Hochspannungsleitungen nicht nur von gefährlichem Baum- und Strauchbewuchs freizuhalten, sondern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu nutzen. Klar ist, die Sicherheit hat oberste Priorität. Bäume dürfen nicht in die Leitungen hineinwachsen oder bei Sturm umkippen. Auch muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Boden und zum Bewuchs vorhanden sein, damit es nicht zu Überschlägen kommt und Brände ausgelöst werden. Deshalb müssen diese Bereiche regelmäßig gepflegt werden. Heutzutage greift man gezielt ein. Nur das, was wirklich gefährlich werden kann, also hochwachsende Bäume, wird entfernt oder zurückgeschnitten. Der Rest darf wachsen, allerdings auf eine kontrollierte Art. Gefördert werden vor allem niedrige Sträucher, Gräser und Blumen. So entstehen strukturreiche Flächen mit viel Licht, die für viele Arten ideal sind. Unter Stromleitungen entwickeln sich dadurch oft kleine Naturparadiese mit Schmetterlingen, Heuschrecken, Bienen und vielen Vögeln. Hier kommen die tierischen Helfer ins Spiel, Schafe, Ziegen oder auch robuste Rinder halten den Bewuchs ganz natürlich in Schach. Sie fressen junge Triebe, verhindern das Aufkommen von Bäumen und sorgen gleichzeitig dafür, dass sich Pflanzen und Samen verbreiten. Für die Tiere selbst sind die Trassen oft willkommene Weideflächen eine klassische Win-Win-Situation. Wo Beweidung nicht möglich ist, werden gezielt einzelne Gehölze entnommen oder es wird gemäht, allerdings nicht einfach alles auf einmal, sondern oft abschnittsweise und zu passenden Zeiten. So bleibt immer ein Rückzugsraum für Tiere erhalten.
So wie immer bei Scotty, der ist schon relativ schlau, aber so super schlau ist er nicht. Manchmal macht er auch ein paar Flüchtigkeitsfehler. Sagt, er spricht hier so von Mähen und Beschneiden. Ist das alles so korrekt gewesen, was er da herausgefunden hat?
Also prinzipiell schon, ne? Aber wir mähen die Flächen jetzt nicht nur, sondern wir machen ganz oft auch Einzelbaumentnahmen oder Gehölzrückschnitte. Mhm. Wir versuchen das Vermeidungsprinzip hier anzuwenden und dadurch eben diese Ökologie mehr in den Vordergrund zu heben.
Also es wird jetzt hier nicht mit der großen Sense oder mit den großen Geräten unter allen Trassen oder unter allen Leitungen durchgefahren und alles platt gemacht, sondern man versucht individuell darauf Rücksicht zu nehmen.
Genau, ne? Je nachdem, was vor Ort die Situation mit sich bringt.
So, wenn man das jetzt noch so ein bisschen beschreibt, wo wir jetzt eigentlich sind, so ringsrum, rechts und links, der Schäfer fährt mit seinem Fahrzeug weg. Auch das gehört zu den typischen Geräuschen hier. Mhm. Also wenn man jetzt so sich umguckt, rechts und links der Leitung, so ein typischer Brandenburger Mischwald. Was sind das so für Bäume, die hier so stehen? Kannst du das zuordnen?
Wir haben viel Eiche, teilweise auch Birken dazwischen. Natürlich auch die brandenburgische Kiefer ist mit dabei.
Aber relativ wenig hier, ne? Das ist ja eigentlich eher so ein Mischwald.
Wenig. Hier ist schon ein sehr schöner Mischwald eigentlich. Deswegen bietet sich das auch mit unserer Beweidungsmaßnahme hier super an.
Mhm. So, jetzt gucken wir mal in die eine Richtung nach Neuenhagen. Da sieht es schon alles ziemlich abgegrast aus. Hier ist eine große Fläche, die Schafe schon sozusagen abgefressen haben. Mhm. Aber wenn man in die andere Richtung guckt, da steht noch, da kommen die Schafe dann danach hin. Sind das hier für Sachen, die hier auf dieser Trasse so wachsen?
Also wir sehen
unter den Leitungen,
jetzt, wir führen ja dieses Projekt mittlerweile schon seit 5 Jahren durch. Und man sieht jetzt schon sehr schön, dass wir auch viele Kräuter- und Gräserbereiche dazwischen haben. Vorher war das ein durchgängiges Waldgebüsch mit den unterschiedlichsten Strauch- oder auch Waldbaumarten. Und jetzt haben wir hier eine Fläche, wo wir allerdings durch die Beweidung mehr Licht hier auf diese Fläche bekommen haben und jetzt die Traubenkirsche sich erstmal breit macht.
Mhm. Und wollen wir die haben, die Traubenkirsche, oder wollen wir die nicht so gerne haben?
Die Traubenkirsche, also gerade diese spätblühende Traubenkirsche, ist ein Neophyt, der sich auf solchen Lichttrassen dann sehr wohl fühlt, ist aber nicht so schön, weil wir sagen, wir wollen ja mehr Artenvielfalt haben. Und wenn sich die Traubenkirsche jetzt flächig ausbreitet, dann haben wir wieder nur eine Art hier und das wollen wir nicht. Wir wollen also die Artenvielfalt unterstützen und deswegen wollen wir das mit der Beweidung hier versuchen wegzubekommen.
Mhm. Also unser Ansatz ist hier, wir müssen die Trassen frei halten, damit die Stromversorgung nicht gefährdet ist. Was ist denn da sozusagen das oberste Gebot? Warum müssen wir das alles hier unter der Trasse kurz halten? Gibt es da bestimmte Abstandsregelungen zu Bäumen, zur Erde und so weiter?
Ja, also es gibt mehrere DIN-Normen, die uns diese Vorgaben machen. Es gibt zum einen technische Mindestabstände, die wir einhalten müssen. Und dann gibt es aber auch arbeitssicherheitstechnische Sicherheitsabstände, die wir ebenfalls einhalten wollen, weil wir ja mit unserem GIB-8-Projekt da sehr vorangehen.
Das ist ein internes Sicherheitsprojekt.
Mhm. Genau. Und das ist dann auch wichtig, dass wir den Arbeitsschutz mit bedenken. Und da sind die Abstände dann noch mal ein bisschen größer. Das heißt, wir gucken schon die Bäume an.
Aber der Abstand jetzt einmal zu den Bäumen, ne, kann das im schlimmsten Fall passieren? Jetzt sagen wir wie jetzt, ne, totale Trockenheit, Hitze. Kann das im schlimmsten Fall passieren, dass es einen Überschlag gibt zwischen den Stromleitungen und den Bäumen und dass dann Waldbrand ausgelöst wird? Ist das sozusagen das höchste Risiko, was es da gibt?
Genau, das wäre das höchste Risiko. Ne? Mhm. Das ist auch schon vorgekommen, dass es so Überschläge auf Bäume dann gegeben hat und dass es auch dadurch dann passiert ist, dass so ein Baum abbrennt. In der Regel lösen wir aber damit keinen richtigen flächigen Waldbrand aus. Mhm. Bisher jedenfalls nicht.
Also ich habe das auch noch nicht bei uns davon gehört, dass es sowas gegeben hat. Es gibt so Videos aus den USA, wo man das sieht, wenn dann in Verbindung mit Sturm, ne, dann sind die Leitungen da gegen die Bäume fast geschlagen und dann hat das so Waldbrände da ausgelöst. Also das ist sozusagen unser oberstes Gebot, den Bewuchs so klein zu halten, dass eben kein Stromüberschlag
genau, geben kann. Genau, dass der sichere Strombetrieb weiterhin gewährleistet bleibt.
Ja. Und welche Bäume sind denn so, dass die tatsächlich immer zu einer Gefährdung führen könnten, dass die also besonders schnell wachsen und dann immer wieder beschnitten werden müssen?
Genau, wie du sagst. Ausgenommen werden. Schnell wachsende Bäume, wie zum Beispiel diese Traubenkirsche, die sind extrem schnell in ihrem Wachstum. Die können im Jahr 2-3 Meter schnell wachsen. Und gerade bei dieser Leitung haben wir wenig Bodenabstand. Mhm. Also den Normbereich halten wir hier total ein. Aber dadurch, dass wir hier eher geringer sind im Bodenabstand, die neuen Freileitungen werden ja alle schon ein bisschen höher gebaut, müssen wir hier dann auch regelmäßig, oder haben wir früher regelmäßig hier auch freischneiden müssen.
Jetzt ist ja so, viele Freileitungen gehen ja über Wiesen und Felder, landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dort ist das nicht so ein Problem, weil da drunter Äcker sind, ne?
Genau, und die haben ja auch nicht so riesengroße Höhen, ne? Und da kümmert sich der Eigentümer der Fläche ja darum, dass das auch alles wieder abgemäht wird oder geerntet wird, sagen wir es mal so. Genau, da haben wir das Problem in der Regel nicht.
Das heißt, dieses ökologische Trassenmanagement ist in erster Linie eine Sache für Streckenabschnitte, die durch Wälder führen.
Genau, dafür ist es ein sehr gutes, probates Mittel.
Und dieser Wald, in dem wir uns hier befinden, ist das jetzt irgendwie, wem gehört dieser Wald? Ist das ein Privatwald oder ist das ein Stadtwald?
Genau, dieser Bereich gehört der Stadt Altlandsberg und ist dann in der Verwaltung des Stadtforstes. Ja, und das ist sehr gut gewesen, weil wir haben dann eben hier nur den einen Eigentümer gehabt, mit dem wir uns hier über das Projekt unterhalten haben. Und die Stadt, die war total begeistert, als wir mit der Idee dann auch um die Ecke kamen.
Die Hütehunde freuen sich übrigens gerade, weil ihr Herrchen kommt. Der Schäfer ist gerade angefahren. Schönen guten Morgen.
Moin.
Moin. So, jetzt sind sie wieder ruhig geworden. Also das heißt ja eben, wir als 50 Hertz sind ja nur der Betreiber der Infrastruktur.
Genau.
Die Flächen
gehören jemandem anderes.
Ja. Und das heißt, wir müssen uns mit denen dann immer arrangieren. Wie machen wir das? Dass wir dann da, können nicht einfach sagen, morgen kommen wir, um hier zu beschneiden, sondern...
Genau. Ja, wir schreiben die Eigentümer jedes Mal an, ne? Dass wir mit der Trassenfreihaltung kommen müssen in den bestimmten Bereichen. Und dann wird das direkt abgestimmt, was gemacht werden muss und wann.
Du bist ja von Anfang an bei diesem Projekt dabei und weißt auch noch, wie das hier früher aussah. Ne? Genau. Dieses Thema ökologisches Trassenmanagement ist ja noch nicht so sehr alt. Das hat eben auch Umdenken, einen Prozess des Umdenkens gegeben. Wie hat man das denn früher gemacht, hier gerade in diesem Streckenabschnitt? Wie wurde da einfach so eine Trasse freigehalten von Bewuchs, den man nicht haben will?
Na, in der Regel war es so, dass wir die Pflanzen so lange haben wachsen lassen, bis dieser Mindestabstand unterschritten wird. Und dann ist es schon so gewesen, dass wir an vielen Stellen einmal eine komplette Freimachung der Trasse gemacht haben.
Also mit schwerem Gerät dann auch.
Mit schwererem Gerät, genau.
Ja.
Und das wollen wir aber nicht mehr.
Und danach wurde das dann sich selber überlassen oder wurde es dann gemulcht? Oder was ist dann da passiert auf diesem
Fall? Ja, früher haben wir diese Flächen gemulcht. Das heißt, wir haben dann keinen Bewuchs mehr auf der Fläche gehabt. Und dann wurde die Fläche wieder sich selbst überlassen, bis wieder ein kritischer Zeitpunkt erreicht wurde. Und dann ist man wieder gekommen mit dem, ne, und hat das wieder freigemacht. Und das ist an dieser Ecke eben besonders schlimm gewesen, weil wir hier, wie gesagt, diese niedrigen Bodenabstände haben. Und wir waren aber auch an anderen Stellen schon ökologisch unterwegs. Ne? Also man kann das
also
jetzt
wo man
nicht,
dann einzeln nicht genau, sozusagen mit einem großen Rasenmäher durchgegangen ist,
genau,
sondern...
Wo es sich dann auch schon gelohnt hat, Einzelmaßnahmen durchzuführen.
Also das heißt dann, einzelne Bäume rauszunehmen, da reinzugehen.
Ja.
Und hier sind jetzt aber nun, deswegen sind wir hier draußen, diese Tiere im Einsatz. Wie kam man auf die Idee, diesen Job durch die Tiere erledigen zu lassen und nicht durch Menschen?
Ja, wir hatten damals auch eine Machbarkeitsstudie gemacht, was denn sinnvoll wäre, eine ökologische Trassenbewirtschaftung durchzuführen. Und da war ein Vorschlag natürlich auch so eine Beweidung mit Schafen und Ziegen zu machen. Und in der damaligen Abstimmung mit der Stadt und auch der unteren Naturschutzbehörde, die fanden natürlich die Idee mit der Beweidung richtig toll. Und dann haben wir versucht, alles Mögliche hier in Bewegung zu setzen und haben dann auch schlussendlich mit dem Herrn Kutnick einen guten Trassenbewirtschafter gefunden.
Das heißt, glücklicher Zufall, hier gab es auch einen Schäfer.
Hier gab es einen Schäfer, genau. Nehmen. Ein regionaler Schäfer, den man jetzt hier dafür binden konnte.
Ja, okay. Und ja, wie funktioniert denn das jetzt genau mit dieser Bewirtschaftung oder Beweidung mit den Schafen? Sind die ständig hier draußen? Gibt es da so Zyklen? Laufen die über die ganze Trasse oder geht das so langsam voran? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also grundsätzlich beweiden wir diese Fläche, das sind ungefähr 12 Hektar hier in Altlandsberg, beweiden wir diese Fläche zweimal. Also das heißt, wir fangen am Anfang in Bruchmühle mit den Schafen an und dann werden die im Prinzip in so eine Umtriebsweide mit so mobilen Zäunen gesteckt. Das sind ungefähr immer 5000 Quadratmeter, die man da einzäunt.
Mhm. Also wenn man jetzt hier guckt, das sind auch ein paar hundert Meter. Mhm. Die sind jetzt alle auf einem Fleck im Schatten.
Ja.
Aber die hätten schon noch reichlich Auslauf in die eine Richtung.
Ja, ungefähr 5000 Quadratmeter. Und wenn die das dann alles abgefressen haben, so wie es jetzt auch aussieht, wird es dann umgekoppelt. Mhm. Und dann werden die Zäune neu gesteckt. Dann wird der abgefressene Bereich wird freigegeben und in den neuen Bereich umgekoppelt.
Okay. Also das sieht jetzt auch schon hier ziemlich abgefressen aus. Ist das auch Sinn der Sache, dass Sie hier wirklich alles abfressen?
Ja, das ist erstmal Sinn der Sache, weil wir wollen ja die Traubenkirsche auch beseitigen.
Zurückdrängen.
Mhm. Und das kriegt man natürlich dann am Ende gut hin mit so einer Ziegenbeweidung.
Mhm. Ja. Aber es ist alles weg. Jetzt die Frage, was ist daran das Ökologische, wenn nichts mehr übrig bleibt?
Das Ökologische ist am Ende daran, dass zum einen die Gräser und Kräuter dadurch gefördert werden, wenn wir die Gehölze runterbeißen lassen.
Mhm.
Und zum anderen bringen die Schafe ganz oft auch andere Samen von anderen Flächen mit. Und das wird fallen, das fällt dann hier ab und zu so runter. Und dadurch entwickelt sich peu à peu eine Artenvielfalt.
Mhm.
Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. So eine offene Landschaft, das braucht Zeit, ne? Über viele, viele Jahre. Wie gesagt, wir sind jetzt 5 Jahre hier auf der Fläche. Dafür hat sich die Fläche schon sehr gut entwickelt. Wir haben viele Bereiche, die mit Kräuter und Wildstauden bzw. Gräsern bestanden ist. Es ist noch ein Weg, aber wir sind auf einem guten Weg.
Mhm, okay. Und welche Auswirkungen hat das jetzt auch im Hinblick auf Artenvielfalt, Insekten, die hier leben? Gibt es da Untersuchungen dazu? Wird das irgendwie erfasst zusammen mit Naturschutzverbänden oder anderen Instituten?
Bisher haben wir das jetzt noch nicht erfassen lassen hier auf der Fläche, weil wir ja auch noch in einem sehr jungen Stadium sind. Aber das schwebt mir schon auch noch mal vor, dass wir hier auf der Fläche dann auch schauen, was hat sich entwickelt. Aber es ist schon so, ne? Vorher haben wir ein Waldgebüsch Bereich gehabt, da hat man natürlich nicht ganz so viele Blüten oder Nektar für Insekten. Und jetzt haben wir hier eine offene Landschaft und wir haben es vorhin schon gesehen, da fliegt zum Beispiel eine Libelle. Wir haben schon eine Heuschrecke gesehen in der Hand gehabt und wir haben schon Schmetterlinge beobachtet. Die kommen natürlich nur, wenn kein Gebüsch da ist.
Ja. Wenn die Schafe jetzt umgeweidet werden, also in den nächsten, wie lange dauert das, bis dann hier sich dann Pflanzen nachwachsen und das hier dann anders aussieht als jetzt, also ein bisschen?
Das geht in der Regel relativ schnell. Ne? Ich kann das jetzt auch nicht genau beziffern, aber ich denke, innerhalb eines Monats ist das schon wieder
grün. Sieht viel anders aus. Okay. Wie oft kommen die Schafe hier raus?
2-mal im Jahr. Und wie gesagt, wir fangen einmal von Bruchmühle an, gehen bis hier hinter an die Kleingartensiedlung. Und dann wird im Prinzip wieder von vorne angefangen. Und das, also der erste Weidegang ist jetzt hier so im Juni, Juli. Und der zweite Weidegang ist dann so ein bisschen im September, Oktober.
Mhm.
Genau.
Und im Winter wächst sowieso nichts?
Im Winter wächst nichts und dann geht es im nächsten Frühjahr weiter.
Ja. Also wenn, sieht ja hier der Schäfer bzw. sein Mitarbeiter, der steckt schon den neuen Zaun ab, jetzt in die andere Richtung, auch wieder so ein paar hundert Meter.
Mhm.
Wenn die Schafe da jetzt rüberziehen, wie lange dauert das, bis sie da drüben dann alles so runtergefressen haben wie hier?
Ich würde sagen 14 Tage bis einen Monat, je nachdem, wie die Fläche so bestockt ist. Es ist jetzt keine so eine große Fläche. Ich würde sagen, das dauert nicht so lange.
Und die fressen auch diese, wie heißen die, Kirsch?
Die Traubenkirsche.
Traubenkirsche, die fressen die auch weg, ja?
Ja.
Oder gibt es bestimmte Sachen, die nicht essen?
Ja, die Schafe mögen diese Traubenkirsche jetzt nicht so besonders. Ne? Mhm. Wenn da jetzt junge Triebe rausgekommen sind, also frische Blätter, dann hat die Traubenkirsche da noch nicht so sehr viele Blausäure. Aber je mehr oder je älter sie wird, desto mehr Blausäure hat sie dann in den Blättern. Und das mögen dann nur noch die Ziegen. Und deswegen haben wir hier auch Ziegen mit dabei. Mhm. Die verbeißen dann auch die restlichen Traubenkirschen bis auf den Holzstängel. Und irgendwann, so ist unsere Hoffnung, gibt die Traubenkirsche auf. Und dann haben wir hier nur noch Kräuter.
Der Sieg über die Traubenkirsche.
Genau.
Ich meine, wir stehen jetzt hier an der Stromleitung. Wir spüren nichts, keine elektromagnetischen Felder. Spüren die Schafe das denn?
Also ich würde sagen, die spüren auch nichts. Sie liegen hier so entspannt da.
Das Nackenfell steht Ihnen nicht zu Berge, wenn Sie hier unter der Leitung langlaufen.
Genau.
Das ist ja, ich will nicht sagen Pilotprojekt. Du hast ja gesagt, das machen wir ja schon 5 Jahre hier an der Stelle. Aber es ist ja nicht der einzige Ort. Wo machen wir denn, haben wir noch ähnliche Projekte laufen, auch damit Schafen, Ziegen oder auch vielleicht mit anderen Tierarten?
Genau, wir haben schon mehrere Projekte damit. Zum Beispiel in Belitz haben wir noch mal so ein Projekt. Da haben wir sogar richtig unter der Prämisse, den Brandschutz zu unterstützen, ein Projekt. Dann haben wir auch in Sachsen einige Projekte, die Schafe unter Strom sozusagen. Mhm. Wir haben auch einige Ausgleichsmaßnahmen.
Nicht wörtlich nehmen, genauso wenig wie Strom zum Anfassen, Schafe unter Strom. Wir setzen die nicht unter Strom.
Genau, so heißt das Projekt, genau. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich auch einige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die schon mit Beweidungen zu tun haben, auch unter der Trasse. Und wir haben auch zwei Rinderprojekte, einmal im Malfuhler Fenn und einmal auch im RZ Ost.
Regionalzentrum genau. Ost.
Richtig.
Ist da unten in Sachsen. So
Sachsen, ungefähr. Südliches Brandenburg. Ne? Das
Lausitz, Teile der Lausitz genau. Gehören mit dazu. Und was können Rinder, was Schafe und Ziegen nicht können?
Nichts anderes eigentlich. Mhm. Also Rinder sind sogar eher noch ein bisschen spezieller, weil man sie nicht so umkoppeln kann. Die bleiben dann eher an einer Stelle und brauchen auch einen anderen festen Zaun. Mhm. Und was bei Rindern eher so ein bisschen ist, die brauchen mehr so diese Gräserlandschaften und haben nicht so diesen Gehölzverbisswunsch, ja. Glaube ich. Deswegen ist das nur an speziellen Orten möglich und Schafe und Ziegen sind da schon eher robuster.
Mhm. Jetzt gibt es ja auch Stromleitungen, die bei uns durchs Gebirge führen. Wir leben jetzt hier, sind ja nicht in den Alpen, aber immerhin den Thüringer Wald gibt es. Der ist ja auch ganz schön bergig. Bietet sich das für solche Trassen auch an oder ist das dann schon fast so Hochgebirge, da kann man jetzt mit Tieren und Schafen nicht so arbeiten?
Also, soweit ich weiß, haben wir bisher noch kein Projekt, was in diese Richtung ausgeht. Es ist eben auch immer sehr schwierig, in solchen Hanglagen zu arbeiten und dann müssen auch die regionalen Partner da sein. Sicherlich ist es möglich. Man sieht es ja in den Alpen auch. Das funktioniert garantiert. Aber
stimmt,
wir haben bisher noch keine Projekte dafür.
Okay. Ist es schwierig, so Schäfer heutzutage zu finden überhaupt für so Flächen? Ich meine, das ist jetzt nicht so ein Beruf, der so boomt, ne?
Nee, das ist richtig. Und wir haben auch hier in Alt-Landsberg wirklich das Glück, dass wir einen Schäfer so gefunden haben. Es gibt zwar mehrere Schäfereien. Die Frage ist immer nur, wie viele Tiere können sich stellen? Weil auf solchen großen Flächen, wie wir sie haben hier unter der Freileitung, kann man nur mit einer größeren Herde was erreichen.
Mhm. Ja. Also das ist natürlich dieses Modell dann auch in gewisser Weise limitiert. Ne? Das kann man nicht so großflächig ausrollen. Da müsste man ja auch viele Schäfer finden, die das dann entsprechend übernehmen.
Mhm.
Du hast eben ein Stichwort genannt, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Das ist noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Was bedeutet das?
Also wenn wir Freileitungen bauen, Umspannwerke bauen, dann haben wir in der Regel einen Eingriff in die Natur und die Landschaft. Und nach Bundesnaturschutzgesetz muss so ein Eingriff ausgeglichen werden bzw. kompensiert werden. Und in einigen Projekten hat sich das eben angeboten, dann auf diesen Trassen solche Beweidungsmaßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme richtig zu etablieren.
Ja, okay. Das wird dann sozusagen anerkannt. Gibt's
das wird
Stempel?
Anerkannt von der Behörde. Da gibt es einen richtigen Stempel drauf. Das müssen wir dann allerdings auch für viele, viele Jahre weiterführen.
Mhm.
Das können wir mit diesem Pilotprojekt nicht vergleichen. Das ist ein richtiger, das ist eine Auflage aus der Genehmigung sozusagen. Und ja, aber wenn wir durch so eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Positives für die Natur machen können.
Mhm. Aber diese Ausgleichsmaßnahme muss dann nicht unbedingt an dem Ort stattfinden, wo der Eingriff stattgefunden hat. Also wenn ich angenommen, ein neues Umspannwerk wird gebaut, es werden Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen erforderlich, dann müssen die Schafe nicht durchs Umspannwerk laufen.
Das ist richtig. Die können dann auch da, wo es sinnvoll ist, natürlich hingestellt werden.
Ja. Und Kompensationsmaßnahmen heißt was? Also Ausgleichsmaßnahmen ist diese, aber was ist eine Kompensationsmaßnahme?
Eine Kompensationsmaßnahme wäre zum Beispiel die Pflanzung einer Baumreihe oder die Pflanzung einer Hecke an anderen Orten, ne? Nicht direkt am Umspannwerk zum Beispiel oder nicht direkt unter der Trasse.
Oder ich habe auch irgendwie, ne, Streuobstwiesen,
genau,
die wir dann ermöglichen.
Ja, okay. Die pflanzen wir teilweise neu. Mhm. Manchmal geht es auch darum, dass man mit Eigentümern so Absprachen trifft, wo Pflegeverträge abgeschlossen werden zum Beispiel. Ne? Dass die Eigentümer weiterhin ihre Streuobstwiese pflegen können und wir sozusagen das Geld dafür bereitstellen.
Mhm. Okay. Ja, Jana, vielen, vielen Dank für das Gespräch hier draußen. Es ist immer noch einigermaßen kühl hier im Schatten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal Strom zum Anfassen. Und das Schlusswort haben heute natürlich auch die Schafe und Ziegen.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.